Hast du die Enzykliker gelesen?
In Auszykliken. Nein, in Auszyk.
Sehr schön.
Stammtisch.
Der RevLab-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Mein Name ist Veronika Jehle. Ich bin Co-Redaktionsleiterin beim katholischen Mitgliedermagazin Forum. Und mit mir ist Felix Reich, Redaktionsleiter bei Reformiert. Noch vor 5 Jahren hätte das wahrscheinlich ja niemand geglaubt, dass wir einmal mit unseren Handys und Computern sprechen und sie geben uns Antworten. Die Large Language Models sind momentan in aller Munde und entwickeln sich rasant. Die sogenannte KI, also künstliche Intelligenz, wie sie ja kurz genannt wird, hat ihren Siegeszug angetreten. Dabei verschlingt sie Unmengen von Daten, wer weiß genau welche, und kaum jemand bezahlt dafür. Sie verschlingt für ihre Rechenleistungen Unmengen von Energie. Sie verändert jetzt schon die Weise, wie wir arbeiten, und viele sagen, sie wird unser Leben nachhaltig und grundlegend verändern. Gibt es künstliche Intelligenz, fragt sich, was ist menschliche Intelligenz und schlussendlich überhaupt, was ist der Mensch? Wahrscheinlich also, dass wir jetzt einen Epochenwandel erleben und wir können den mitgestalten, wir müssen den aber auch mitgestalten. Nun hat Papst Leo jüngst im Mai diesen Jahres ein Schreiben herausgegeben, das eine Orientierungshilfe für den Umgang mit KI sein möchte. Es richtet sich an alle Menschen guten Willens, wie das so schön heißt, also nicht nur an Christinnen und Christen. Und das Schreiben heißt Magnifica Humanitas, die großartige Menschheit. Wir beide sprechen heute über die Enzyklika Magnifica Humanitas, also über dieses Schreiben des Papstes und was es uns sagt im Umgang mit den vielen verschiedenen Fragen, die die KI auslöst. Ja, Felix, du hast mir in der Vorbereitung geschrieben, dass du hinsichtlich KI konservativer als Pius bist oder as conservative as Pius. Ich nehme an, du beziehst dich damit auf die Pius-Päpste, die ja als sehr konservative Zeitgenossen ihrer jeweiligen Zeit galten oder gelten.
Nein, ich habe geschrieben, ich bin konservativ Pius, Bro.
Wie Pius?
Bro.
Bro, ja.
Wie die Brüder.
Aha. Genau. Ja, also.
Was, du hast die Pointe gar nicht verstanden.
Wahrscheinlich. Was ist die Pointe? Erklär mir bitte die Pointe.
Egal.
Das ist ein schöner Einstieg.
Nein, mache ich nicht. Nein, es stimmt. Ich bin wirklich, ich weiß nicht, ob konservativ.
Die Pius-Brüder.
Ja, Pius, Bro.
Okay, ja, das ist auch nochmal lustig. Siehst du, habe ich 2 Lacher, einen gestern, einen heute.
Eine erklärte. Wobei, erklärte Pointe sind selten lustig. Wo bin ich? Ja, ich weiß nicht, ob konservativ das richtige Wort ist.
Du hast es verwendet.
Ja. Ich glaube, ich wehre mich sehr gegen Kulturpessimismus, immer. Und was KI angeht, kann ich mich nicht gegen einen grossen Kulturpessimismus erwehren.
Mhm. Wieso?
Ja, weil ich viele Entwicklungen sehr problematisch finde, weil ich die Ideologie dahinter beängstigend problematisch finde und weil ich das Gefühl habe, es geht ganz viel verloren, wo unser Menschsein, unser Denken ausmacht.
Mhm.
Macht gerade den grossen Bogen auf, gell?
Ja, voll. Also natürlich, es ist spannend.
Weil nach dem Skript hast du ganz harmlos einsteigen.
Ja, aber das habe ich
Fragen.
Natürlich verändert. Aber okay,
kehren
wir zurück zum Skript. Ja, sag mal, wo brauchst du es?
Ja, eben also, bewusst eigentlich nicht. Also,
du verwendest KI bewusst nicht?
Nein. Oh, was ist jetzt? Jetzt muss ich überlegen, was das für ein Satz war. Nein, ich verwende KI nicht bewusst. Logisch verwende ich KI. Aha. KI ist ja überall drin. Wenn ich einen Browser auftue und google, dann kommt ja zuerst KI. Also, es läuft ja schon.
Und machst du immer Quellen checken und so, oder machst du es nicht?
Nein, nein, eben, wenn ich husch, also wenn ich fürs Schaffen mache ich natürlich immer Quellen checken. Und dort gibt es auch Tools, wo, also so Recherche-Tools und so, wo sicher sehr gut wären, aber dort sind wir noch am Richtlinien erarbeiten und das will ich erst machen, wenn wir geschlossene Systeme haben, also abonnierte Dienste, wo man weiss, wohin die Daten gehen. Und dann kann KI es, eben ich verweigere ich mich, es bringt dann nichts, sich zu verweigern, aber ich denke, gerade im Journalismus ist, was Recherche anbelangt und Faktencheck, kann KI sehr viel helfen. Aber ich glaube, nur dann, wenn man auf Dienste setzt, wo der Datenschutz gewährleistet ist.
Also hast du noch nie irgendein PDF oder irgendein, eben das die Enzyklika von Papst Leo da irgendwie, gut, die wird eh online zusammengefasst. Aber du hast noch nie ein PDF in eine KI hineingegeben und gesagt, mach mir eine Zusammenfassung.
Nein, ich habe noch nie mit KI geschwätzt. Also ich habe noch nie promptet. Ich habe,
Und ich sage dir was, ich auch nicht. Also ich habe Weiterbildungen besucht, beziehungsweise mich damit auseinandergesetzt und da gelernt, wie man promptet und fand das interessant. Aber ich bin auch immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, so cool ist es gar nicht. Wobei, ja, es gab dann auch Momente, wo ich dachte, ich glaube, wenn man sich damit beschäftigen würde und wenn man es tatsächlich als Werkzeug verwendet, das ist ja auch so ein Ding, was so gern gesagt wird bei dieser Technik, dass es dann schon noch sehr cool sein könnte. Also sich zum Beispiel für die redaktionelle Arbeit Bots zu erstellen, die einem helfen, also die einem die richtigen Fragen stellen, die einem nicht sozusagen das Ergebnis liefern, sondern die richtigen Fragen stellen.
Ja, es ist unbestritten, dass sicher ein gutes Tool, wie man so schön sagt, auf jeden Fall. Aber was ich die wichtigere Frage finde, ist, nur weil etwas bequem und nützlich ist, ist es dann gut und ist es überhaupt die richtige Frage zu fragen, ist etwas gut? Das sind für mich so die Fragen dahinter.
Das verstehe ich jetzt nicht. Also
ja,
die erste Frage ist schon, wenn es bequem und nützlich ist, ist es dann gut, aber wieso sollte man nicht fragen, ob es gut ist?
Ja, ich habe etwas
meinst,
immer...
Sowieso, also weißt, es ist sowieso eine Realität, so.
Ja, einerseits das und andererseits ist ja das meiste, sind die meisten Hilfsmittel oder Werkzeuge oder technische Neuerungen hängen davon ab, wie ich sie nutze. Ob ich sie zum Guten kann nutzen. Also sind ja nicht per se gut oder schlecht oder gut oder böse.
Die Dual-Use-Thematik.
Ja, genau. Und das gilt ja eigentlich für alles.
Ja, voll. Also, ja, voll. Ja, und dahinter das Geschäftsmodell. Also das ist ja etwas, was so groß und so düster als Perspektive ist, dass es sozusagen nochmal wie eine ganz, ganz eigene Dimension aufmacht, neben dem, wie nütze ich das Werkzeug.
Ja, und die grosse Frage ist für mich, was macht das, jetzt völlig abgesehen von der ganz grossen Frage, was ist auch ein Modesatz, aber was macht das mit mir?
Ja.
Oder? Und das meine ich jetzt nicht einmal auf den Journalismus, sondern aufs Schreiben, also wenn ich überlege, wie ich durchs Studium gegangen bin. Logisch habe ich dort auch vor einem literarischen Akzess können in Kindler, ins Lexikon und Zusammenfassungen lesen, statt die Bücher selber lesen. Dann habe ich einfach gewusst, ich bescheisse. Aber wenn, ich meine, was ist das, wo ich im Studium würde sagen, nehme ich mit, dann ist doch das, dass ich mich durch Text durchkämpfe, selber muss entscheiden, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Dass ich mich im Risiko aussetze, dass ich die Entscheidung falsch triff oder nicht nachvollziehbar triff. Und auch durch einen Tunneldurchgang im Konzept erstellen und eben nicht schon von Anfang an prompten. Und da glaube ich einfach, ja, ich glaube echt, das ist eine Verarmung von uns, vom Schaffen, wenn ich von Anfang an, wenn ich den Tunnel nicht habe.
Das ist ja das, was viele auch sagen. Es geht auch um die Frage, wie lernt ein Mensch, wie lerne ich denken? Oder wie entwickle ich mein Denken weiter? Also wie bilden sich Synapsen und verbinden sich miteinander oder eben auch nicht? dieses ganze Denkprozedere, das ja von jung auf im Idealfall gelernt und trainiert wird, gerade durchlesen, durchsprechen, durchschreiben, durch Dialog, dass das sozusagen ja im Kern quasi wie eine neue Frage wird. Also wie lerne ich mit KI selber denken? Und trotz
kann
KI?
Ich ja gar nicht.
Das ist die Frage.
Würde ich wirklich sagen, KI ist ein inzestuöses System. Das spiegelt mir ja nur zurück, was es schon gibt. Ich frage mich wirklich, wo entstehen mal? Also KI also ist
offensichtlich, offensichtlich ist es ja so, dass schon nicht vorhersehbare Inhalte und auch neue Inhalte, die in der Weise so noch nirgendwo zu finden sind, entstehen.
Aber KI kann ja nur auf Daten zugreifen, was es schon gibt.
Ja,
ich kann
aber ja kein selber bilden. Aber wenn sie zum Beispiel einen Text schreibt, also schreibt mir ein Märchen, dann beginnt sie das Märchen, weil es einfach die höchste Wahrscheinlichkeit ist, mit es war einmal. Aber den Text, den sie schreibt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, schreib mir ein Märchen über die zwei Kinder, die in den Wald geschickt werden und ausgesetzt sind, dann kommt wahrscheinlich was anderes heraus oder ein Stück weit was anderes heraus als Hänsel und Gretel. Aber gut, wir müssen uns jetzt in die Frage nicht
verstehen. Ja, aber ich glaube, also glaubst du, dass im Moll, das finde ich eine ganz wichtige Frage, also glaubst du, dass KI im Sinn, also wirklich originell kann sie.
Ja, das ist eine der Kernfragen und das ist ja eine der interessanten Dinge auch bei generativer KI, dass es offensichtlich etwa, dass es Neuschöpfungen gibt. Und von daher ja auch die Diskussion, ob KI neue wissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringen wird, ob KI eines Tages einen Nobelpreis erhalten wird können, weil tatsächlich Dinge herausgefunden werden von der KI, die so auf der Welt noch nicht existieren. Ja, offensichtlich ist das eine Option und offensichtlich gibt's
da. Weil sie einfach bestehende Daten neu kombiniert.
Genau. Und das ist einerseits spannend und andererseits gefährlich und drittens ja auch, so wie ich das verstehe, ein bisschen eine Parallele dann wiederum zum menschlichen Denken, dass wir eigentlich die Funktionsweise unseres Gehirns ja nicht final verstehen. Und dass wir gleichermaßen auch die Funktionsweise der KI, die wir selbst geschaffen haben, nicht final verstehen. Das heißt, es sind eigentlich wie zwei Blackboxen, die interessante Dinge produzieren, die Macht haben. Und was machst du mit ihnen?
Ja, und ich glaube, die spannende Frage, um da noch kurz zu bleiben, ist für mich schon, was unterscheidet denn die menschliche Kreativität, Originalität? Ja. Also ist es bei uns auch so, dass wir Neuschöpfungen, die sind nur auf Basis, wo wir eh schon wissen und neu kombiniert? Oder gibt's wirklich das Neue? Also, dort sind wir schon fast beim Geniebegriff oder bei der Eingebung, bei der Inspiration. Also, können wir Sachen schaffen, die wir von aussen, irgendwie wirklich neu kreativ sind? Oder sind wir eigentlich auch wie KI und tun nur Sachen, die wir erfahren haben, wissen, einfach irgendwie kombiniert's dann völlig neu?
Genau, und wie logisch, wie rational ist das, was wir als Denken bezeichnen und was wir denkend produzieren? Und wie logisch und rational ist das, was die KI da hervorbringt? Oder wie sehr ist es Wahrscheinlichkeit?
Könnte auch KI völlig verquere neue Kunst schaffen?
Zum Beispiel. Ja, also ich glaube, das Potenzial hat sie. Soweit ich das bis anhin verstehe. Wir wollten ja auch über die Enzyklika sprechen. Und ich finde das wichtig. Ich persönlich finde, dass dieses Dokument momentan wie eine Stimme ist, die ernst genommen wird und auf die ich mich, Menschen sich beziehen, referenzieren können, in dem zu fragen, was bleibt der Mensch, was ist der Mensch in dem Ganzen. Insofern bin ich sehr dankbar, dass das vom Vatikan, vom Papst Leo gekommen ist und finde es auch extrem spannend. Was mich zum Beispiel sehr bewegt und was ich sehr cool finde, ist eigentlich die Rekapitulation, die Wiederholung der katholischen Soziallehre, die ja schon auf Papst Leo XIII. Ende 19. Jahrhundert zurückgeht. Also diese Prinzipien, wie menschliches Leben menschlich, christlich, gemeinschaftlich organisiert werden kann, konkrete Hinweise dazu und dann eben diese verschiedenen Ausführungen, Hinweise, Imperative in Bezug auf die KI. Was denkst denn du dazu, dass eine religiöse Autorität, der Papst, sich da äußert?
Ja, also für mich ist der Papst keine religiöse Autorität. Ja, also Autorität und religiös finde ich schwierig. Also okay. Der Papst ist für mich so eine Autorität, wie wenn irgendwie eine Theologieprofessorin etwas Gescheites geschrieben hat.
Ja, logisch.
Und ich würde jetzt eine Theologieprofessorin nicht als eine religiöse Autorität bezeichnen. Gut, okay. Also von dem her ist es einfach eine Stimme in dem Konzert, wo ich sehr eine differenzierte Stimme finde und ein spannendes Dokument. Aber es ist jetzt nicht irgendwie... Ja, genau.
Danke für die Verzwergung und Relativierung.
Nein, das ist vielleicht mein Reformierte.
Nein, eben.
Mein Herz, wo gerade sagt, so, hey, Autorität.
Tut mir sehr gut. Oder finde ich auch so richtig. Jetzt ein Gedanke, der dir geblieben ist in den Auszügen, die du gelesen hast.
Also was ich sehr stark finde, ist, dass der Blick nicht einfach darauf ist, was leistet KI, was sind die Risiken im Gebrauch, was verändert es, sondern auch fragt oder in den Blick nimmt, wie entsteht eigentlich KI? Die ganze Frage, wer schafft denn in den Rechenzentren? Mhm. Was gibt es für Arbeitsplätze, wo KI überhaupt ermöglichen? Mhm. Also quasi die ganze, ich weiß, ich kann wahrscheinlich nicht mehr von Produktionsbedingungen reden, aber genau die Frage, was ist der Preis an der Schöpfung, Stichwort Energieverbrauch etc. und an den Menschen, wo eventuelle sklavenähnliche Arbeitsbedingungen ermöglichen, dass wir KI nutzen können. Und das finde ich etwas, wo wahnsinnig schnell zum Blick ausgeratet, wenn man einfach sagt, ja, ich habe meinen Chatbot und ich habe Prompte und das ist doch cool und ich habe meine Seminararbeit schneller oder als Recherchetool. So, wenn man bei anderen Gütern müssen fragen, ja, wer hat denn eigentlich für meinen Schmuck, den ich da trage, wie ist der produziert? Mhm. Und dass das wirklich sehr ernsthaft in Blick genommen wird, das finde ich nur schon sehr verdienstvoll und sehr wichtig. Das andere, wo ich mich natürlich frage, ist, wenn man von der grossartigen Menschheit redet, also der Leistungsausweis von der Menschheit, wenn ich auf die Menschheitsgeschichte zurückschaue, ist jetzt auch nicht furchtbar grossartig. Also dort ist irgendwie so ein bisschen, also, aber das finde ich in dieser Diskussion sowieso ein bisschen schwierig. Oder?
Wobei ich, ja, darin verstehe ich Papst Leo bzw. die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da im Hintergrund das geschrieben haben, ja, sehr stark von der Schöpfungstheologie herkommen.
Ja, ja,
also
klar.
Quasi von der Uridee, vom Ursprung, von auch von der göttlichen Gegebenheit von Leben. So.
Also, und das eben, das Herz kann man nicht ersetzen.
Wobei auch der Mut sozusagen, er spricht ja auch immer wieder von der Menschheit in ihrer Großartigkeit, Unbrüchigkeit. Also auch der Mut, selbst eben die Brüchigkeit, das Unperfekte, was ja in dem ganzen KI-Thema auch ein Riesenthema ist, oder dieser Perfektionismus, dieses Glatte, dieses Richtige, dieses Korrekte. Das halt eben die Brüchigkeit, die Fehlerhaftigkeit, die Schuldhaftigkeit des Menschen auch quasi wie hineinzunehmen in die Großartigkeit, was ich schon extrem mutig wichtig an der Stelle finde. Und zum Ersten, wie du das so gesagt hast, dass du siehst, wie hier der Blick gelenkt wird, auch auf die Arbeitsbedingungen und die Produktionsbedingungen. Eigentlich ist diese Enzyklika, finde ich, so auch ein radikaler Blick auf die menschliche Seite dieser ganzen KI-Thematik. Also in all ihren Facetten, oder?
Genau.
Also radikal sich dem Menschlichen darin zuwenden und das quasi wie wieder auf die erste Stelle setzen wollen. Ich finde es ja schon spannend, dass so viele in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen darauf referenzieren. Also ich meine, dass zum Beispiel ein Mitbegründer von Anthropic zur Präsentation dieser Enzyklika in den Vatikan kommt, ich meine, ist das ein Marketing-Gag? Ist das irgendwie eine coole Bühne? Wollen sie sich reinwaschen? So quasi, hey, wir sind die Bösen, die das produzieren, aber wir stehen mit dem Vatikan auf derselben Bühne und sind ja nur für das Beste der Menschheit da. Also was ist das genau? Oder ist das wirklich etwas, wo auch die tech-gigantische Seite sagt, irgendwie fehlt uns da etwas? Das ist schon so eine Frage.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Leistung von dieser Schrift ist einfach, dass sie quasi anschlussfähig ist mit den Debatten, die auch innerhalb eben von dieser Branche läuft, wo an Universitäten läuft. Also, dass sie wie ein gewisses Niveau und eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringt, sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist die Leistung. Und ich glaube, das ist immer, also das ist wahrscheinlich der Schlüssel für Chile, wobei es im Vatikan durch seine Stellung und eben durch seine durchaus neue breite Kreise anerkannte Autorität vielleicht leichter fällt.
Das sind wir wieder.
Aber gleich, ich glaube, das ist der Schlüssel, auch wenn evangelische Kirche Friedensdenkschriften veröffentlichen, sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und die Kreise, wo man meint, auch einbezieht und wirklich in Dialog tritt. Und ich glaube, das ist gelungen. Es ist eine sehr differenzierte Schrift und habe ich das Gefühl. Und darum wird sie auch ernst genommen. Also ob die jetzt einen blinden Fleck dort haben, weiss ich nicht. Vielleicht im Gegenteil. Vielleicht sind sogar Fragen, wo in diesen Kreisen eh schon debattiert werden.
Du meinst jetzt auf der Tech?
Ja, genau.
Branchenseite.
Genau.
Mhm.
Also ich will dort auch nicht alle Entwicklerinnen und Entwickler völlig sagen, die haben dann ist alles egal und das sind einfach alles in alle Ideologie gesteuert und wollen eigentlich am liebsten Menschen überwinden. Also da gibt es sicher viel schillernder.
Bin ich überzeugt davon, auch weil ja mit Sicherheit eben Dual Use, die KI, viel Positives, gerade im medizinischen Bereich und im Forschungsbereich hinsichtlich menschlicher Entwicklung beiträgt.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, und eben wirklich auch, wahrscheinlich auch in den Geisteswissenschaften und im Journalismus und allem. Für mich, ich kann mich einfach nicht erwehren gegen gewisse Befürchtung, dass irgendwie etwas wegfällt und ich glaube, das ist, und dass es so eine, ja, also das ist wieder ein bisschen näher bei den Enzyklika. Und das spricht mich dort auch sehr an. Die Frage, was ist denn noch scheitern? Was ist, dass ich keine Idee finde oder einen schlechten Text mal schreibe? Also dass ich auch beim Schreiben scheitere. Statt dass ich jedes Mal die Möglichkeit habe, das noch durch KI durchzulassen und dann ist es einigermaßen geglättet. Und was bedeutet, und das ist natürlich etwas, wo, ich glaube, für uns als Journalistinnen und Journalisten plötzlich ganz radikal betrifft, was ist noch unser Name unter dem Text, wenn uns KI geholfen hat? Also wer steht gerade für den Text? Wer steht gerade, wer redet da? Also was sind das für Stimmen? Ja.
Also du hast ja vorher auch die Frage gestellt, was macht das mit mir, oder? Und ich habe dann gedacht, wie du die Frage so gestellt hast, ich glaube, mit mir persönlich hat es noch gar nicht sehr viel gemacht, weil es mir ein bisschen ähnlich geht wie dir. Ich benutze es in dem Sinn unbewusst, als dass es in vielem drinnen ist. Und natürlich, wenn ich schnell irgendwas suche, dann bin ich gar nicht undankbar, dass die KI mir das sehr schnell zusammenfasst und herausfindet. Aber ansonsten ist es wie so auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, das kommt schon noch auf mich zu. Ich beschäftige mich jetzt damit auch in meiner Rolle und ich will wissen, was da geht. Ich will das Ding verstehen, aber ich muss es wirklich noch nicht in jeder möglichen Minute und angesichts jeder möglichen Herausforderung einsetzen. Also mit mir macht es noch nicht viel, aber alleine schon diese Vorstellung, eben ich habe einen Text zu schreiben, ich habe vielleicht am Abend davor schon ein bisschen so dieses Gefühl oder schon länger davor, wie fange ich an, was mache ich mit den vielen Informationen, die ich habe, was ist quasi wirklich meine Kern, also dieses Ringen auch und dieses sich auseinandersetzen, auch ein Stück weit, ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber es haben ja viele Menschen, dass so diese Angst, was wird daraus? Kriege ich es hin, das zusammenzubringen, oder? Und wie viel Kraft kostet mir das gewissermaßen? Das ist ja im Grunde, das ist ja eben auch wiederum dieser Prozess, der es dann ja wieder so wahnsinnig schön macht, weil du bist durch das hindurchgegangen, du hast viel verworfen und am Ende hast du was geschaffen. So. Also bewusst auch dieses Wort von der Schöpfung her, was wird mit dem, ja, wie du sagst? Und es ist ja auch so interessant, jetzt auch, wenn ich uns beiden zuhöre, es ist wie bei allen Menschen, die ich momentan dazu höre, es ist ja so ein Buchstabieren, es ist so ein Meandern um diese ganzen Themen, es sind Sorgen, es sind Vermutungen, es sind Hoffnungen, aber es ist auch auf eine Art so wenig greifbar.
Ja, also ich glaube, gerade weil ich es nicht sehr nutze, macht es sehr viel mit mir. Aber es hat auch zu tun damit, eben, dass wir jetzt gerade so in den letzten Zügen sind, zum Richtlinien intern festlegen, was ich extrem wichtig finde. Ja. Also ich finde, es braucht Leitplanken, wie weit gehen wir. Und das sind heftige Diskussionen, finde ich auch sehr wichtig, dass man da streitet. Und da sind wir ja nicht allein. Ich habe gerade letztens im Spiegel so wie einen Werkstattbericht gelesen aus der Arbeitsgruppe, die für den Spiegel die Richtlinie auseinandergesetzt hat, also definiert hat. Und die haben sich extrem gefetzt. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, dass man wirklich streitet. Also da geht es eben um Fragen, lade ich KI an meine Titel an, oder eben den Einstieg, oder lade ich es zu, dass ich meinen Text noch einmal durch KI durchlade. Und was ich natürlich merke, ist, dass wenn ich dann mit anderen Leuten rede oder sehe, wie sie gewisse anderen Medienhäuser läuft oder Textlist von Leuten, die KI, wie man so schön sagt, sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Mm. Ja, dass man so das Gefühl hat, man ist so auf einem Rückzugsgefecht. Also man kann sich jetzt quasi noch leisten, irgendwie das, was du gesagt hast, die grosse den grossen Passionsweg vom Schreiben verherrlichen. Solange man sich das kann leisten, aber wenn du irgendwie 4 Meldungen im Tag musst raushauen in einem Online-Medium, kannst du das ja nicht mehr leisten.
Aber sag mal, glaubst du nicht, dass es auch so sein könnte, dass zumindest in unserem Bereich so das ähnlich sich entwickelt wie die Nutzung von Internet an sich oder die Suche von Informationen an sich, die sich ja groß mehrheitlich ins Internet verlagert hat, natürlich, dass das so in etwa wird. Also, dass man wie im Grunde einen vernünftigen Umgang damit findet. Also natürlich, dass es sozusagen ein Tool wird, das ständig in Gebrauch ist und das absolut dazugehört und immer bei der Hand ist, dass es aber trotzdem ein Tool bleibt. Also, dass es dann gewisse Dinge gibt, natürlich, wo ich weiß, auch weil mir die Arbeit gar keinen Spaß macht, mit KI, das gebe ich der KI. Und da bin ich auch froh. Und das ist eine neue Routine. Und bei anderen Sachen sage ich nein. Also da will ich jetzt, das mache ich selbst. Also so wie eine Art unaufgeregte Werkzeuglogik sich eigentlich entwickeln könnte, zumindest jetzt mal in Bezug auf unsere Arbeit, jetzt auf deine Redaktion oder auf eure Redaktion und auf unsere Redaktion oder andere so Bereiche dieser Größe. Ich denke manchmal auch, ist es wirklich so schwierig?
Ja, es ist so schwierig.
Aber warum?
Ja, weil ich glaube, dass dahinter Interesse steht Und gut, ich glaube, ich verlenke das.
Aber ja. Bei Google war das auch schon immer so.
Ja, das finde ich aber, ja, nur weil es noch mit anders so ist, relativiert es nicht.
Argument,
und
ja, stimmt,
und
ja.
Bei Google finde ich das Gleiche. Also, ich meine, bei Google ist auch die Frage, was wird mir zu oberst angezeigt und warum.
Ja, eben.
Also,
und trotzdem,
ja,
aber trotzdem nutzen wir sie einfach völlig unaufgeregt.
Nein, nicht unaufgeregt. Also, ich finde Google, ich habe Google gegenüber überhaupt kein unaufgeregtes Verhältnis.
Und du verwendest ja die eine andere Suchmaschine oder Google?
Ja, immer wieder, ja. Und schauen, wo sind die Unterschiede und was wird mir dort angezeigt. Also, das ist unbedingt so. Und ich meine, das finde ich ja, das finde ich genau beängstigend, dass man das Gefühl hat, es gäbe einen unaufgeregten Umgang mit KI.
Mhm.
Also,
ja,
ich glaube, wir müssen das nachher verlinken, hoffe ich. Es gibt von Deutschlandfunk eine mehrteilige Podcast-Serie Tech Protopia, wo eigentlich dort ansetzt, woher kommen die Typen, wo führend sind im KI. Von welcher Ideologie, Philosophie sind die geprägt? Und da geht es, und das verdankenswerterweise steht ja auch beim Papst in seiner Schrift, oder ja, vom Vatikan, er hat sie ja wahrscheinlich nicht selber geschrieben,
ja.
Dass ja, es geht wirklich durchaus um die Überwindung des Menschen.
Ja.
Und ich meine, also, das ist, und da sind wir wieder bei dem.
Aber da sind wir natürlich auf der ideologischen Seite, die ein großer Teil ist.
Aber ich kann das doch nicht einfach wegschieben und sagen, also sorry, wenn die Ideologie hinter der Technik steckt, kann ich doch nicht sagen, ja, aber ich brauche es unaufgeregt. Ich finde, das geht einfach nicht.
Mhm.
Also wir können uns nicht genug emotionalisieren und immer wieder fragen, in was für ein System, in was für eine Ideologie bewege ich mich da? Und das regt mich manchmal auch auf, wenn man es einfach so, also ich brauche es halt als nützliches Tool und ich entscheide dann schon.
Mhm.
Also das versucht mich ja reinzuziehen in etwas. Das
ja,
klingt jetzt wahrscheinlich mega doof und tatsächlich konservativ.
Nö.
Aber
also ich finde nicht, dass
KI will etwas mit mir machen.
Ja.
Es saugt mich aus, es will meine Daten.
Mhm.
Und dann sowieso dann die Open KI, wo jegliche Daten absaugt. Und das finde ich gruselig, wenn die Leute das Gefühl haben, sie können dort einfach so ein bisschen ihres Innerste nach aussen kehren und mal mit dem Chatbot ein bisschen über eigene Probleme reden und so. Und was kommt dann zurück? Und was macht das mit, also, ich finde das mega krass.
Also, da sind wir jetzt, finde ich, an einer sehr wichtigen Stelle. Weil da für mich eigentlich die Kernaussage, die auch immer wieder zitierte Kernaussage dieser Enzyklika hineingehört, nämlich, und ich möchte es gern auch an dieser Stelle vorlesen, diese Sache mit KI entwaffnen, was Leo hier vorschlägt. Also ich mache mal hier zwei Zitate aus der Enzyklika, das ist aus dem Absatz 110. KI zu entwaffnen bedeutet, sie der Logik des bewaffneten Wettbewerbs zu entziehen, der heute nicht mehr nur militärischer, sondern auch wirtschaftlicher und kognitiver Natur ist. Und ein Stück weiter unten in Abschnitt 110 heißt es, es bedeutet, die KI Monopolen zu entziehen, sie hinterfragbar und anfechtbar und damit lebensfreundlich zu machen, sie der Vielfalt menschlicher Kulturen und Lebensweisen zurückzugeben. Also das wäre ja eigentlich genau, also Zitat Ende, das wäre ja genau die Idee zu sagen, KI an sich ist eine spannende Technologie, aber wir müssen sie abschälen von den ideologischen und wirtschaftlichen Interessen dahinter, beziehungsweise wir müssen Regulatorien finden und zivilgesellschaftlich zusammenstehen, um das Ganze sozusagen abzuheben von diesem rein wirtschaftlichen, von diesen großen Tech-Giganten, die damit einfach nur Kohle machen und die damit ihre Ideologie in unsere Köpfe pflanzen, so. Und das ist ja für mich eine unglaublich große Frage. Kann das noch gehen oder ist es dafür zu spät? Und dann gibt es ja Menschen, die sagen, nö, also es ist höchste Zeit, dass wir das machen, dass die Zivilgesellschaft aufwacht und sie wacht ja jetzt auch auf. Und dann müssen wir das einfach tun.
Und ich glaube, das können wir nicht. Für das ist es schon ewig spät. Weil Also ich finde den Satz zwar schön, aber für mich ist der komplett naiv, weil, oder naiv ist das falsche Wort. Ich meine, KI gibt es ja nur, weil es eine Bewaffnung ist. Also KI ist ja nur entstanden aus dem Begehren heraus, genau das zu machen. Und du kannst nicht etwas, also das ist für mich die grosse Frage. Ist es nicht quasi ein Identitätsmerkmal von der KI?
Ja, das ist die grosse Kernfrage.
Dass sie ohne die Interessen, ohne die Ideologie, gäbe es doch gar keine KI. Die wäre ja gar nicht entstanden.
Ja, aber ich meine, vielleicht...
Also es ist ja quasi der Zweck davon. Es ist ja der Zweck, all Daten abzuzugen. Und eben, vielleicht ist sie dann noch irgendwie kreativ, aber mich in meinem... in dem incestuösen Mainstream-Weltbild zu bestätigen. Das ist ja der Witz davon. Die wollen ja das.
Ich meine, ich glaube, wie die Forschung begonnen hat vor 50, 60, 70 Jahren, also wahrscheinlich eher 50 Jahren, auch an Universitäten, glaube ich, war ja der Ursprungsgedanke schon, die Neugierde lässt sich menschliche Intelligenz nachbauen. Also können wir Computer dazu bringen, gedankenähnliche Prozesse ablaufen zu lassen in einer Geschwindigkeit, die einigermaßen sinnvoll ist. Und dann kamen gewisse Unternehmen und gewisse Männer, die das sozusagen...
Die haben noch kein Unternehmen gehabt.
Ja gut, die haben damit ihr Unternehmen natürlich... oder
die sind Freestyle-Philosophen gewesen. Also das sind
ja, und haben damit haben ein Geschäftsmodell daraus gemacht. Das heißt, jetzt sind wir wie in einer völlig neuen Dimension. Aber ich möchte ein Beispiel bringen, vielleicht, oder einen Vergleich, vielleicht lachst du mich dafür aus, vielleicht ist das auch Bullshit, aber es kommt mir trotzdem in den Sinn. Ich meine, wenn du, eben, wir sind wieder bei diesem Dual-Use-Ding, oder? Also wenn du jetzt sagst, ein Messer zum Beispiel wurde, wer weiß, dafür verwendet oder dazu erfunden, ganz ursprünglich ein Tier zu töten, könnte ja sein. Also ein spitzer Gegenstand wurde so zurechtgemacht, dass du damit möglichst leicht ein Tier töten kannst. Und jetzt kannst du sagen, ja gut, das ist der Ursprung. Aber du kannst mit der Zeit einen Umgang mit diesem Messer finden, der dich wegführt davon, dass das Messer eigentlich ein Gegenstand ist, um jemanden zu verletzen oder zu töten. Und du kannst andere Dinge mit diesem Messer machen. Zum Beispiel, haha, das Brot schneiden und miteinander teilen. Ja, dieses alte Beispiel. Aber du kannst dann sozusagen tatsächlich im Umgang mit diesem Gerät Weisen finden, die dem Leben wiederum dienen. So. Von daher, also ich will jetzt mal deinen harten Pessimismus nicht gleich hundertprozentig teilen. Also beziehungsweise anders gesagt, haben wir überhaupt eine andere Chance, als zu sagen, wir müssen alles daran setzen, um die KI zu entwaffnen.
Ich glaube, das geht einfach nicht. KI ist bewaffnet. Und zwar will sie...
Ja gut, das Messer ist auch eine Waffe. Und trotz per se.
Ja,
trotzdem kannst du sagen, ja gut, ich verwende
das Messer ist ein Gegenstand, KI ist ein System, ist ein Organismus.
Ja, eben, deswegen
verselbstständigen kann. Ein Messer kann sich nicht verselbstständigen. Ein Messer habe ich immer in der Hand. Und KI habe ich nicht in der Hand. Das ist der grosse Unterschied.
Das ist eine neue Dimension.
KI haben wir nicht in der Hand. Und da sind wir bei den grossen Mythen von unserer Menschheit. Es ist die Büchse der Pandora. Und wenn sie offen ist, ist sie offen.
Aber gut, ich meine, faktisch...
Und die können wir nicht mehr einfangen. Ja. Wir können, also die Büchse von Pandora ist offen, fertig. Und ich glaube nicht, dass wir die wieder zubringen.
Das glaube ich auch. Deswegen glaube ich auch, dass...
Ich glaube nicht, dass man KI entwaffnen kann. Wirklich nicht.
Ja, und trotzdem glaube ich, ist es gerade deswegen alternativlos, alles daran zu setzen, sie zu entwaffnen. Also, weil wenn das, was du sagst, stimmt, und ich glaube, es stimmt, aber es ist vielleicht ein Teil der ganzen Sache, wenn es stimmt, dann musst du es ja umso ernster nehmen. Weil wenn du sagst, dann kann man ja gar nichts machen, dann haben wir ja sowieso, das ist ja auch immer so dieses Argument, dann haben wir als Menschheit sowieso schon verloren.
Mal logisch können wir etwas machen. Nämlich, dass wir unseren kritischen Geist nicht aufgeben und irgendwie das Gefühl haben, wir können irgendwie KI gut machen oder es gibt einen relaxten Umgang damit.
Aber sag mal, warum?
Ich glaube, dass KI mit den Ideologien, die wir jetzt erst umrissen haben, bewaffnet ist. Ich glaube wirklich, das ist KI inhärent. Das bringst du nicht weg, sonst gäbe es KI nicht.
Ja, wobei, sonst gäbe es KI nicht und es ist KI inhärent, sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Also was quasi der Motor war von den Tech-Giganten, das zu entwickeln, ist das eine. Was die KI an sich ist und wie man sie auch noch betreiben könnte, ist das andere. Und es ist ja schon vorstellbar, dass es tatsächlich Unternehmen geben wird, die anders aufgestellt sind, die KI betreiben. Also ich meine, das ist ja, oder dass es Verträge geben wird, die ermöglichen, dass Daten, die abgezogen werden, auch kontrolliert und vergütet werden. Also das lässt sich ja schon vorstellen. Das ist ein sehr weiter Weg bis dahin und ich glaube, es braucht wirklich einen großen zivilgesellschaftlichen Aufwand dafür. Aber wenn es ein Epochenwandel ist, was ich in der Zwischenzeit schon glaube, dann muss es eine große Anstrengung geben. Dann muss eine große Anstrengung damit verbunden sein. Das ist ja einem Epochenwandel inhärent. Also die Welt wird faktisch eine andere. Und ja, ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Die Büchse der Pandora ist offen. Und jetzt müssen wir damit leben und handeln und uns dazu verhalten. Aber was mich schon interessiert, ich meine, das, was du sagst, konsequent zu Ende gedacht, müsste ja heißen, ich verwehre mich nach Möglichkeit, dagegen KI überhaupt zu verwenden. Also ich sage, wie bei Alkohol oder anderen Suchtmitteln, einfach nein. Also gut, auch bei Alkohol kann man einen differenzierten Umgang finden, aber wird ja auch schon schwierig, oder? Also ich sage einfach nein. Aus welchem Grund diskutiert ihr denn dann überhaupt in der Redaktion, wie ihr es verwendet? Dann müsstest du ja einfach völlig klar sagen, Leute, das wird hier nicht verwendet.
Nein, das sind ja persönliche, also es gibt zwei Ebenen. Die eine sind wirklich die persönliche Ebene und wie gehe ich als Individuum damit um? Mhm. Das andere ist, also wir machen ja Zeitung oder arbeiten ja nicht einfach nur für uns. Und es ist ja völlig klar, dass KI gewisse Leistungen verbessert. Also wenn's, und für mich ist die entscheidende Frage, wenn es abonnierte Dienste gibt, wo Datenschutzrichtlinien berücksichtigen, wo die Recherche oder sagen wir Faktencheck einfach messbar verbessern. Mhm. Also wir einfach besser werden durch das. Unser Produkt, nicht wir, unser Produkt besser wird.
Ja.
Dann können wir ja nicht kommen und sagen, ja, wir verweigern uns dem, weil wir irgendwie das Gefühl haben. Also so wichtig bin ich ja nicht. Es geht ja auch nicht um mich. Also das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Wenn ich Verantwortung habe, oder das bin ja nicht ich allein. Aber wenn ich im Redaktionsteam bin und das leite und am Schluss muss gerade stehen für Richtlinien, dann kann es nicht nur um meine Befindlichkeit gehen oder kann es überhaupt nicht um meine Befindlichkeit oder um meine Ängste gehen, sondern dann muss es darum gehen, wie gehen wir verantwortungsvoll mit dem Tool, mit den Tools, die es gibt, um und wo setzen wir Grenzen und wo sagen wir, hey, uns anvertraute Daten, wie Interviews, die wir nicht einfach so in irgendwelche Open KIs rausblasen und sagen, komm, übersetzt das mal. Und die Person, die uns ein Interview geführt hat, hat keine Ahnung, wo die Daten landen. Das sind zum Beispiel ganz elementare Sachen, wo ich wirklich, also, wo Grenzen ganz, ganz klar sind. Und wir haben ja auch Leute, die sich weitergebildet haben in diesem Bereich und denen vertraue ich auch. Es geht auch nicht, eben wirklich, geht es nicht um mich.
Ja, wobei das, was du jetzt ausbuchstabierst, wäre für mich wiederum etwas wie ein unaufgeregter Umgang mit KI.
Also ja, den habe ich ja
aber
schon.
Verantwortungsbewusst. Sehr verantwortungsbewusst, sehr klar, dass das kein Spaß ist und dass alles, was dir gratis angeboten wird, einen Preis hat. So.
Und eben nicht nur für dich.
Genau.
Ja. Genau. Und dass das einfach Sachen gibt, wo anvertraute Daten, das darfst du einfach nicht. Das hat nicht einen Preis, das ist verboten.
Ja, genau. Also, ja. Und das ist aber dann trotzdem ein Teil des pragmatischen Arbeitsprozesses sein kann und wird. So.
Logisch, aber das ist, also ich finde Autofahren völlig daneben und ich reg mich gerade im Sommer mega auf über jede Autokolonne, wo ich mit dem Velo durchfahre. Und ich weiss auch, dass meine Güter, die ich konsumiere, dass es ohne Auto nicht geht. Also das ist ja logisch. Aber das, ich glaube, was ich merke, ist, ich kann nicht unaufgeregt KI gegenüberstehen.
Mhm.
Einfach so im grundsätzlichen Ding. Und ich wünschte mir, dass wir ein bisschen mehr Aufregung hätten.
Ja, verstehe. Mhm.
Und das nicht so. Eben, das merke ich manchmal auch in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich einen entspannteren Umgang haben damit oder wo das auch im Job schon viel mehr brauchen. Ich frage, hey, wie kritiklos gebt ihr euch dem einfach hin?
Mhm.
Und aber auch zurück dann, ich merke so, hä, bin ich irgendwie total falsch? Also bin ich irgendwie ewig gestrig und ich habe ja nicht die besseren Argumente. Also das beanspruche ich ja gar nicht. Ich laufe manchmal mit meinen Argumenten auch auf. Eben, du hast vorher gesagt, KI kann vielleicht doch originell kreativ sein. Ich bin nicht sicher. Ich meine, auch all die KI, die hinter diesen Algorithmen stecken, die uns auf Social Media zumüllen mit Sachen, die uns entweder selber bestätigen oder auf irgendwo hin wollen lenken. Mm. Das finde ich wahnsinnig beängstigend. Oder nur schon, eben, wenn wir dann mal keine Bücher mehr lesen, sondern nur noch KI-Zusammenfassungen. Und das ist, also ja, sorry, das macht mir Angst. Und das fände ich eine mega Verarmung von unserer Kultur, von unserem Menschsein. Wirklich.
Was ich ja spannend finde, ist, Menschen, die von einem bestimmten, einigermaßen konzisen Menschenbild geprägt sind, also zum Beispiel von einem christlichen Menschenbild oder vom Menschenbild der jüdisch-christlichen Tradition, dass es wie sozusagen einen Referenzwert plötzlich gibt für neue Menschenbilder und neue Visionen, die entstehen. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Ich meine, du bist, denke ich, stark durchdrungen von diesem Menschenbild der jüdisch-christlichen Tradition. Ich glaube, ich auch. Auch der Papst ist das auf seine Weise natürlich stark. Und in der Situation sozusagen hinzustehen und auch diesen Referenzrahmen aufzutun, beziehungsweise ein dagegen zu formulieren, auszubuchstabieren, und in dem Sinn auch mitzugestalten, dagegen zu halten, finde ich unglaublich wichtig. Und das ist vielleicht auch wie so der Boden für diesen Widerspruch, wo du sagst, ich muss aber widersprechen, oder? Da geht's mir ja auch so. Ich muss auch warnend die Hand aufstrecken und sagen, Moment, meine Lieben, das geht mir zu schnell. Oder hat hier eigentlich irgendjemand mal eine kritische Frage gestellt? Oder finden es einfach alle nur lässig, weil es halt zu schnell und lustig ist? Oder coole Sachen herauskommen und ich mir nicht mehr überlegen muss, wie das Rezept für meine Torte geht, sondern ich habe es gerade vor Augen oder so. Ist ja total lustig. Also sozusagen wie die Hand aufzuheben und zu sagen, Moment, so, das hat für mich was Prophetisches auch, ohne das zu groß machen zu wollen. Aber ja, ich glaube, das hat was Prophetisches. Und was ich auch noch so wichtig finde, ist, dass ja gerade die jüdisch-christliche Tradition auch eine Bildungstradition ist. Also es sind Bildungstraditionen, die eine Vision haben, nicht nur für Individuen, sondern eben für eine Gesellschaft, für eine Menschheit. Und darauf sich wieder zu besinnen und zu sagen, ja, hey, aber das bringe ich, möchte ich, muss ich einbringen in diesen Diskurs. Ich bin wahnsinnig froh, dass der Papst das macht mit den Menschen, die dahinter stehen. Und ich höre dich und fühle mich auch darin, oder?
Ja, und ich glaube, prophetisch ist weiß nicht, ja, ich glaube, für den Zyklika würde ich das auch, finde ich wirklich ein ganz wichtiges Dokument. Auf individueller Ebene merke ich, dass ich finde, ich weiß, in der Bibel steht ganz viel fürchtet euch nicht und das ist auch wichtig und das gilt wahrscheinlich auch für KI. Und zugleich finde ich es wichtig, dass man, jetzt sage ich den Satz mal, die Angst ernst nimmt. Also, haben Angst,
ja.
Weil es ist beängstigend. Und ich glaube, was mich dann nervt, sind so Workshops und Tagungen und wo dann einfach so kommen, so, ja, eben, hey, chillet, wir sind aufgeschlossen, wir tun keine. Ich finde, ja, logisch, wir brauchen einen Umgang damit. Mhm. Und eben, Leitlinien, die man sich fürs eigene Unternehmen nimmt, die können nicht angstgesteuert sein. Aber auf individueller Ebene finde ich es mega wichtig, dass man die Angst und das, was beängstigend ist, nicht einfach wegschiebt, weil es gibt gute Gründe, um vor KI Angst zu haben. Mhm. Es gibt wirklich gute Gründe. Es gibt gute Gründe in Bezug von, wenn man auf das schaut, was dahinter steckt, die Interessen, die dahinter stecken, die Ideologien, die dahinter stecken. Und es gibt gute Gründe, da machen wir eigentlich schon fast den Bogen, was das bedeutet für Leute, die dafür sorgen, dass wir die praktischen Tools dann nutzen können. Mhm. Es ist beängstigend, wie viel Energie das absaugt und braucht ständig. Ich meine, jede KI-Anfrage von Google, das ist crazy.
Voll. Wir haben die Frage nach der Teilhabe auch noch gar nicht gestellt.
Ja, genau.
Überhaupt teilhat.
Genau.
Ich glaube trotzdem, dass wir schon langsam den Bogen kriegen.
Ja, ja. Vor Angst zu Angst.
Fürchtet euch.
Das ja, fürchtet
ich,
euch, ja.
Finde ich schon einen wichtigen Satz an dieser Stelle. Gleichzeitig, wie es uns der Papst vormacht, nein, das ist ein ganz schlechter Satz. Also, wie es auch Menschen wie der Papst machen, ich glaube, es lohnt sich zu differenzieren und,
ja,
wie ich du glaub, ja auch sagst, rational hinzuschauen, die Dinge ernst zu nehmen und zu entscheiden.
Und vielleicht
zu
manchem ist das
Nein
wirklich,
zu sagen, genau. Um zu anderem Ja zu sagen. Ich glaube, wieder auch diese Haltung. Und jüdisch-christliches Menschenbild und die damit verbundenen Werte sind spannend. Ich glaube, das ist auch ein Imperativ zu sagen, hey, lasst uns damit auseinandersetzen auch, um nämlich darüber, anhand von Inhalten darüber zu reflektieren, wer wir sind und was wir wollen in dieser Welt.
Ja,
und wie wir auch Menschen bleiben.
Genau, und da sind wir wirklich wieder bei der Bibel. Also meine, haben Angst, weil es gibt gute Gründe für Angst haben, aber es gehört zusammen, es fürchtet euch nicht. Das heisst, bleibt nicht bei der Angst da, sondern geht weiter.
Genau, voll. Es gibt spannende Dinge zu KI, zu hören und zu lesen. Übrigens auch bei RefLab, die ein eigenes Dossier dazu angelegt haben. Und auch bei Reformiert und auch beim Forum. Wir werden euch die Dinge verlinken, zumindest insoweit sie Reformiert und Forum betreffen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Ideen, Rückmeldungen, Kritik oder Lob, was auch immer habt. Und
es antwortet nicht KI, sondern ich persönlich, wenn ihr mir schreibt auf felix.reich@reformiert.info.
Das ist bei mir auch so, veronika.jehle@forum-magazin.ch. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bleibt analog.
Tschüss zusammen.
Tschüss.